Endlose Namenslisten in der Bibel wirken auf den ersten Blick trocken, und doch hat Gott sie sorgfältig aufbewahren lassen. Hinter jeder Generation, jedem Stamm und jeder Familie steht die Frage, führt Gott seine Geschichte mit den Menschen wirklich weiter, trotz ihrer Schwachheit und ihres Versagens? Die Geschlechtsregister von Adam bis zu den 12 Stämmen Israels geben eine überraschend hoffnungsvolle Antwort. Gottes Plan trägt durch die Jahrhunderte, und mitten in allen Brüchen leuchtet seine Gnade und Treue auf. Gottes rote Linie, von Adam bis zu den 12 Stämmen. Wer die ersten Kapitel der Chronikbücher liest, begegnet einer ununterbrochenen Linie von Namen, von Adam über Enosch, Henoch und Noah bis zu Abraham, Isaak und Israel und weiter zu den 12 Stämmen. Diese Aufzählung ist keine trockene Statistik, sondern ein gezeichneter Weg Gottes durch die Geschichte. Zwischen des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes spannt sich ein Bogen, der zeigt, wie Gott an seinem ersten Gedanken mit dem Menschen festhält. Der Mensch ist von Gott, auf Gott hin geschaffen, und der Weg Gottes mit ihm ist nicht abgebrochen. Dass die Chronikbücher in einer Zeit der Heimkehr aus dem Exil geschrieben wurden, macht diese Linie noch sprechender. Ein zerstreutes Volk soll erkennen, dass seine Wurzeln tiefer reichen als alle Katastrophen, dass seine Geschichte nicht mit Babel beginnt, sondern mit Adam und der Berufung Abrahams. In dieser Botschaft befassen wir uns mit der Genealogie von Adam bis zu den 12 Stämmen Israels. Diese Genealogie wird in den ersten 9 Kapiteln von 1. Chronik dargestellt. Bemerkenswert ist, dass in dieser großen Linie auch Nebenlinien sichtbar werden. Die Geschlechter Esaus werden sorgfältig erwähnt, um zu markieren, wer historisch mit Israel verwandt, aber nicht Träger der Verheißung ist. So wird die rote Linie der Verheißung nicht verwischt, sondern hervorgehoben. Diese Linie konzentriert sich schließlich auf Juda, den Stamm, in dem sich die königliche Spur abzeichnet, Boas, Ise, David, Salomo, Namen, die Lukas aufnimmt, wenn er die Genealogie Jesu nachzeichnet, des Jesse, des Obed, des Boas, des Salma, des Naeson. Was im Alten Testament als Linie des Hauses David erscheint, zeigt sich im Neuen als Weg, auf dem Gott seinen Christus in die Welt bringt. Hinter den vielen Namen steht der eine Wille, Gottes Plan mit den Menschen zielt auf Christus, und durch alle Generationen hindurch weicht er davon nicht ab. Darum ist diese Genealogie mehr als eine historische Information, sie ist ein stiller Protest gegen den Eindruck, Gott würde nur punktuell eingreifen. Die Chronik macht sichtbar, dass Gott die Zeit anders hält als wir. Menschen versagen, Linien biegen sich, ganze Generationen scheinen im Dunkel zu verschwinden, und doch hält Gott seine Zusagen fest. Von Noahs Arche über die Berufung Abrahams bis zur Ordnung der 12 Stämme tritt immer wieder dieselbe Spur hervor. Gott verwirft seinen Plan nicht, wenn Menschen scheitern. Er baut weiter, manchmal im Verborgenen, manchmal durch Gericht, aber stets mit dem Blick auf die Erfüllung in Christus. Wer sich in diese großen Linien hineinstellt, beginnt die eigene Lebenszeit anders zu sehen. Das einzelne Leben steht nicht isoliert neben anderen, sondern ist Teil einer Geschichte, die vor uns begann und nach uns weitergeht. Die Genealogie von Adam bis Israel erinnert daran, dass Gottes Treue länger währt als unsere Lebensspanne und tiefer reicht als unsere Brüche. In Christus hat Gott seinen Plan zur Reife gebracht und uns in diese Linie hineingenommen. Das kann leise Mut machen, die eigene Unvollkommenheit, die Wüstenzeiten, die scheinbaren Sackgassen sind nicht das Ende der Geschichte. Der Gott, der von Adam bis zu den 12 Stämmen seinen Weg nicht verloren hat, wird auch heute seinen Weg mit seinem Volk und mit jedem, der zu Christus gehört, beharrlich weiterführen. Des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes. Des Jesse, des Obed, des Boas, des Salma, des Naeson. Die Linie von Adam bis zu den 12 Stämmen lädt dazu ein, die eigene Biografie nicht als losgelöste Episode, sondern als Faden in Gottes langem Handeln zu verstehen. Im Blick auf Christus, den Sohn Davids und Sohn Adams, gewinnt das eigene Dasein Tiefe und Richtung, man ist nicht Zufallsprodukt der Geschichte, sondern hineingenommen in einen Plan, den Gott über Generationen hinweg treu verfolgt. Diese Sicht bewahrt davor, an momentanen Bruchstellen zu verzweifeln, und stärkt die stille Zuversicht, dass Gottes Treue sich auch dort als tragfähig erweist, wo die menschliche Linie schwach und brüchig erscheint. Warnung und Ermutigung im Volk Gottes. In den Geschlechtsregistern der Chronik treten nicht nur Namen, sondern auch Geschichten hervor. Juda ist ein Beispiel dafür. Hinter seiner Linie steht die dunkle Begebenheit mit Tamar, die 1. Mose ohne Beschönigung erzählt. Dass die Chronik diese Spur nicht tilgt, sondern nennt, zeigt etwas von Gottes Offenheit und Barmherzigkeit. Die königliche Linie, die zu David führt, wächst aus einem Boden, der von Schuld gezeichnet ist. Dennoch hält Gott an Juda fest und knüpft seine messianische Verheißung an diesen Stamm. Wenn im Stammbaum Jesu die Namen Juda, Peres und später David erscheinen und es in Lukas 3,34 heißt, des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Tara, des Nahor, dann wird deutlich, Gottes Geschichte mit seinem Volk verläuft nicht durch moralische Musterbiografien, sondern durch Menschen, deren Treue von seinem Erbarmen getragen wird. Im Geschlechtsregister Judas fällt besonders auf, dass Juda den Peres mit seiner Schwiegertochter Tamar zeugte. Die Bibel berichtet diese Begebenheit ganz offen. Ein anderes Bild zeigt sich bei Ruben. Als Erstgeborener hätte er das Recht gehabt, doppelte Segensanteile zu empfangen, doch durch eine schwere Sünde verliert er dieses Vorrecht. Die Erstgeburtssegnung wird zerlegt, der königliche Teil geht an Juda, der doppelte Landanteil an die Söhne Josefs. So macht Gott deutlich, dass Vorrechte nicht automatisch Bestand haben, wenn der Lebensweg sich bewusst von ihm löst. Die Chronik zeigt darüber hinaus, wie sich ganze Stämme in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Simeon wird mit weiten, guten Weideplätzen im Süden verbunden, ein Bild für ruhigen, weiten Genuss des guten Landes, das den allumfassenden Christus bezeichnet, während Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse zwar zunächst im Vertrauen auf Gott ihre Feinde überwinden, später aber im Götzendienst verfallen und aus dem Land weggeführt werden. Die Geschichte der Stämme wird so zu einer lebendigen Auslegung dessen, was Paulus viel später mit anderen Worten beschreibt, dass niemand sich auf vergangenen Segen ausruhen kann, wenn das Herz sich vom lebendigen Gott entfernt. Mitten in diese ernsten Linien hinein steht die kurze Notiz über Jabes. Von ihm wird fast nichts berichtet, außer dass sein Leben unter einem Namen beginnt, der Schmerz bedeutet, und dass er Gott anruft. In den Chronikbüchern wird sein Gebet so überliefert, dass er Gott bittet, sein Gebiet zu erweitern und seine Hand über ihm zu halten. Dahinter steht die Sehnsucht nach einem größeren Anteil am guten Land, nach mehr Raum in der Erfahrung der Güte Gottes. Auch hier ist Gott nicht zurückhaltend, er lässt sich anrufen und antwortet. In einer langen Reihe von Geschichten, in denen Vorrechte verspielt und Segenslinien zerbrochen werden, leuchtet an Jabes die andere Seite auf, wo der Mensch im Glauben zu Gott ruft, ist Gott bereit, neu zu schenken und den Raum des Lebens zu öffnen. So stehen Warnung und Ermutigung nebeneinander. Die Chronik macht sichtbar, wie ernst Gott die Treue seines Volkes nimmt und gleichzeitig, wie groß seine Geduld und Bereitschaft ist, aufrichtige Herzen zu segnen. Die Geschichten von Juda, Ruben und Jabes spiegeln, dass kein Stamm, keine Familie, kein Mensch auf einer geraden Linie der Treue bleibt. Und doch bleibt Gott ansprechbar, seine Verheißungen sind nicht wie empfindliche Glasgefäße, die beim ersten Stoß unwiederbringlich zerbrechen. In Christus hat Gott einen neuen Anfang gesetzt, in dem verlorene Vorrechte nicht einfach ausgelöscht bleiben, sondern verwandelt werden können in einen Weg der Reue, der Erneuerung und des vertieften Genusses seiner Gnade. Wer sich in diesen Spiegel stellt, kann nüchtern auf eigene Untreue blicken, ohne in Verzweiflung zu fallen, und zugleich ermutigt sein, Gottes Handeln zu erwarten, das über die engen Grenzen der eigenen Geschichte hinausreicht. Des Jakob, des Isaak, des Abraham, des Tara, des Nahor. Des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes. Die Geschichten der Stämme machen empfindlich für die Kostbarkeit geistlicher Vorrechte und für die Realität, dass sie verloren gehen können, wenn das Herz sich von Gott abwendet. Zugleich bricht sich in Gestalten wie Jabes die Zuversicht Bahn, dass Gott sich von einem einfachen, glaubenden Ruf erreichen lässt und bereit ist, den Raum seiner Gnade zu erweitern. Im Blick auf Christus gewinnt diese Spannung Tiefenschärfe, sein Stammbaum umfasst sowohl glanzvolle als auch beschämende Namen und zeigt, dass Gottes gnädiges Erwählen nicht an menschliche Fehlerlosigkeit gebunden ist. Das ermutigt, ehrlich mit der eigenen Geschichte zu werden, Schuld nicht zu verharmlosen und dennoch darauf zu vertrauen, dass Gottes Handeln größer ist als die engsten Grenzen der persönlichen oder gemeinschaftlichen Biografie. Priesterliches Leben inmitten der Stämme. Unter den vielen Stammeslisten der Chronik nimmt Levi eine besondere Stellung ein. Die Nachkommen Levis werden nicht in erster Linie nach Landanteilen geordnet, sondern nach ihrem Dienst. Aus ihnen gehen Mose, Aaron und Mirjam hervor, die beim Auszug aus Ägypten zu Werkzeugen Gottes werden. Später beschreibt die Chronik, wie die Leviten über die Städte der Stämme verteilt wohnen und doch innerlich auf das Haus Gottes ausgerichtet sind. Ihr Erbteil ist weniger ein bestimmtes Gebiet als vielmehr der Dienst an Gott selbst. Die Notiz über die levitischen Sänger macht das anschaulich, und diese sind es, die David zur Leitung des Gesangs im Haus des Herrn aufstellte, seitdem die Lade einen Ruheplatz hatte. Der Stamm Levi wird so zu einem Bild dafür, dass Gott mitten im Volk eine priesterliche Linie bewahrt, die nicht für sich lebt, sondern für die Anbetung und die Gegenwart Gottes. In Kapitel 6 finden wir die Genealogie Levis, des priesterlichen Stammes. Auffällig ist, wie stark in der levitischen Genealogie Bruch und Gnade ineinandergreifen. Samuel etwa stammt aus der Linie Korachs, der sich in der Wüste gegen Mose aufgelehnt hatte. Aus dieser rebellischen Linie macht Gott einen Propheten, der Israel durch eine Übergangszeit führt, und aus seinem Enkel Heman einen Psalmisten, der im Gesangsdienst vor Gott steht. Gleichzeitig berichtet die Chronik von Jehozadak, einem Priester, der mit dem Volk in die babylonische Gefangenschaft weggeführt wird. Selbst priesterliche Herkunft bietet keinen automatischen Schutz vor Abfall, wo das Volk als Ganzes den Bund verlässt, wird auch der priesterliche Dienst von Gericht getroffen. Die Leviten verkörpern damit sowohl die privilegierte Nähe zu Gott als auch die besondere Verantwortung, in dieser Nähe treu zu bleiben. Im Licht des Neuen Testaments wird dieser priesterliche Stamm zu einem Hinweis auf die Berufung der Gemeinde. Petrus beschreibt die Gläubigen als ein königliches Priestertum, verteilt über die Völker und doch auf denselben Herrn ausgerichtet. Wie die Leviten wohnen Christinnen und Christen heute mitten unter den Stämmen dieser Welt, in ihren Städten, Berufen und Familien, und doch gehört ihr eigentliches Erbteil Christus selbst, der allumfassende Christus als das gute Land, die Versorgung für die Existenz und für den Lebenswandel des Volkes Gottes und für ihren Genuss. Die im Hause Gottes geordneten Sänger aus 1. Chronik 6 erinnern daran, dass priesterliches Leben nicht nur aus einzelnen Akten der Frömmigkeit besteht, sondern aus einem geordneten, gemeinschaftlichen Dienst der Anbetung und Fürbitte, in dem Gott selbst die Stimme und die Herzen seiner Dienenden formt. Gleichzeitig bleibt die ernste Seite bestehen, die Gefangenschaft Jehozadaks zeigt, dass auch priesterliche Nachkommen nicht über der Gefahr der Entfremdung stehen. Priesterlicher Ruf enthält stets die Spannung von Nähe und Verantwortung. Gerade wer in Gottes Nähe gestellt ist, erfährt, wie heilig diese Nähe ist. Doch diese Heiligkeit ist nicht dazu gegeben, auf Abstand zu halten, sondern um die Gemeinschaft zu vertiefen. Die Geschichte Samuels aus einer belasteten Linie und die Bestimmung Hemans zum Sänger sagen, Gottes Gnade ist stärker als die Schatten der Herkunft und kann ein priesterliches Leben dort aufrichten, wo menschlich kaum Hoffnung bestünde. Der dreieine Gott, der im Alten Testament einen Stamm zum priesterlichen Dienst abgesondert und mit sich durchsättigt hat, schafft im neuen Bund ein Volk, das durch Christus und in seinem Geist zu einem lebendigen Tempel wird. Und diese sind es, die David zur Leitung des Gesangs im Haus des Herrn aufstellte, seitdem die Lade einen Ruheplatz hatte. Und sie dienten mit Gesang vor der Wohnung des Zeltes der Zusammenkunft, bis Salomo das Haus des Herrn in Jerusalem gebaut hatte, und sie standen nach ihrer Ordnung ihrem Dienst vor. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat, und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli. Die Linie Levis zeigt, wie Gott mitten in einem gewöhnlichen Volk einen Stamm zum priesterlichen Dienst formt und durch alle Brüche hindurch an dieser Berufung festhält. Im Licht des Neuen Testaments weitet sich dieser Blick, in Christus sind alle Glaubenden zu einem königlichen Priestertum berufen, verstreut in den Städten dieser Welt und doch auf denselben Herrn bezogen. Das macht wach für die Würde und Verantwortung des priesterlichen Lebens im Alltag und rüstet zugleich, weil Gottes Gnade stärker ist als die Schatten der Herkunft und auch dort einen priesterlichen Dienst hervorrufen kann, wo die Geschichte von Rebellion oder Gefangenschaft gezeichnet ist. So gewinnt die nüchterne Chronik 6 an Wärme, sie erinnert daran, dass Gott die Namen derer nicht vergisst, die er in seine Nähe ruft, und dass er auch heute ein Volk formt, das durch Anbetung und Fürbitte seine Gegenwart in der Welt widerspiegelt. Herr Jesus Christus, danke, dass du durch alle Generationen hindurch treu geblieben bist und deine Verheißungen von Adam bis zu den 12 Stämmen Israels bewahrt hast. Deine Gnade, die sich durch zerbrochene Linien, verlorene Erstgeburtsrechte und untreue Herzen hindurchzieht, gibt auch heute Hoffnung. Bitte vertiefe in uns das Vertrauen, dass deine Geschichte mit uns nicht an unseren Grenzen endet, sondern in deiner Treue weitergeht. Erweitere den Raum unseres Herzens, damit wir dich als unser gutes Land tiefer genießen, und richte unser Leben neu auf das priesterliche und königliche Dasein aus, zu dem du uns berufen hast. Lass uns in deiner Gegenwart leben, von dir korrigieren und von deiner Gnade tragen, bis deine Absichten in uns Gestalt gewinnen. Amen.